Und weil sich dieser Spaß hier nicht von alleine finanziert, folgt jetzt die Werbung. So, liebe Leute, heute möchte ich euch die Dating-App Hinge vorstellen. Und wie ihr ja inzwischen wissen solltet, führe ich sehr gerne Deep Talk, aber das mache ich natürlich nicht nur mit meinen Gästen bei Unter uns gesagt, sondern mache da natürlich auch von meinen Freunden keinen Halt und mich interessiert brennend, hey, wo stehen die gerade emotional, was geht ab, was bewegt die? Und da spielt natürlich auch das Dating-Leben eine große Rolle. Ich habe auch die eine oder andere Freundin, die sich natürlich im Online-Dating-Game auch schon ausprobiert hat. Da waren aber leider oft auch Themen wie Ghosting, oberflächliche Gespräche und irgendwie unangenehme Treffen Teil des Ganzen. Das ist bei Hinge aber anders. Da gibt es nämlich so kleine Icebreaker. Man kann dann zum Beispiel einstellen, so sieht mein perfekter Sonntag aus oder das ist meine irrationale Angst. Und dadurch kriegst du einfach schon direkt ein viel besseres Gefühl für dein Gegenüber. Du kannst ihn einfach besser einschätzen, so nach dem Motto, ist der lustig, ist der tiefgründig, wonach sucht der? Und es ist der perfekte Aufhänger, um ein Gespräch zu starten und um dich dann natürlich auch schließlich im echten Leben zu treffen. Also, falls ihr noch auf der Suche nach einem romantischen Sommer sein sollte, dann probiert es doch mal bei Hinge.
Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars.
Hallo, liebe Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Schön, dass ihr da seid, da bleibt und wiederkommen werdet. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema im Leben, nämlich um den Beruf und wie wir unseren eigenen beruflichen Weg finden. Oft ist es ja leider so, dass man nicht von Anfang an weiß, was man beruflich eigentlich machen möchte und das könnte dann bei dem einen oder anderen vielleicht dazu führen, dass man sich in regelmäßigen Abständen beruflich etwas lost fühlt. Darüber spreche ich heute mit dem lieben Sandro. Sandro kennt ihr vielleicht von Instagram oder TikTok. Er ist Content Creator und seit einem knappen halben Jahr selbstständig. Mit ihm habe ich über genau diese berufliche Reise gesprochen, wieso seine verschiedenen beruflichen Stationen im Leben aussahen und wie er an seine berufliche Suche rangegangen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören und liebe Leute, ihr wisst Bescheid, falls ihr Bock habt, könnt ihr diese Folge auch als Video bei YouTube anschauen.
Mega cool, lieber Sandro.
Ja.
Herzlich willkommen bei Unter uns gesagt. Schön, dass du hier bist.
Dankeschön für die Einladung. Hab mich gefreut.
Richtig cool. Ist dein erster Podcast.
Mein erster Podcast-Besuch, ja.
Geil. Bist du aufgeregt oder wie kann man sich...
Auf der Fahrt her war ich schon ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, reden kann ich. Von daher
geht's. Eigentlich ist es ja voll entspannt, weil man sich denkt, eigentlich muss man ja nur reden.
Ja, voll.
Eigentlich muss man nur... sitzen,
nur quatschen, was man halt sonst auch die ganze
eigentlich
Zeit macht.
Eigentlich schon, ne?
Nur damit halt 10 Kameras und 2 Mikros und...
und irgendwie Lichtern.
Und Lichtern und aber eine Million Leute, die zugucken.
Aber jetzt bitte vergessen, dass hier irgendwas
ja,
ist.
Also ich finde
das ist immer so die Kunst. Nee, ich kann das auch. Also das ist, beziehungsweise die Kunst, glaube ich, was man lernen muss.
Ja.
Dass man wirklich einfach ein cooles Gespräch jetzt ich mit dir führe.
Voll.
Und ich vergesse, dass jetzt hier überall irgendwas ist.
Ja.
Und ich auch die Menschen vergesse.
Ja.
Naja. Gut, wir fangen ja hier immer mit unserer What's in your Fridge Kategorie an, wo wir in den Kühlschrank unserer Gäste gucken, um sie noch besser kennenzulernen.
Ja. Ja?
Du hast mir ein Kühlschrankfoto geschickt, mal ehrlich, du hast aufgeräumt. Safe, ne? Weil du hast mir so geschrieben, ich schick's dir gleich und dann so 10 Minuten später kam das Bild. Der wischt gerade, der schrubbt.
Nee, pass auf, ich habe gar nichts gewischt, gar nichts geschrubbt. Ich habe nur 3 Sachen rausgetan, die offen waren und die stehen bei mir immer so vorne. Vor den anderen Sachen, so offen, so richtig unschön.
Was war das?
Eine Creme Fraiche, ein Thunfisch und das dritte kann ich dir jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Doch, ein Büchermüsli von vorgestern. Das war auch nicht mehr gut, das musste eh weg.
Also das war schon verschimmelt.
Genau.
Ja, mit Schimmel haben wir hier auch
erfahren. Schimmel war es nicht, aber es war bestimmt auch nicht mehr gut und deswegen habe ich die entfernt. Aber sonst habe ich nicht aufgeräumt.
Wirklich? Also da sieht es aus, du hast so Kästen und so
ja,
drin.
Ja, genau, diese Kästen habe ich immer drin. Die hat meine Mama mir irgendwann mal besorgt. Die ist so eine kleine Ordnungsmaus. Und genau, und da packe ich die Sachen immer rein. Ist ein bisschen... ja, ist einfach ein bisschen geordneter.
Voll. Es ist ein schöner Anblick. Also das macht, das strahlt, das ist...
strahlt was aus.
Das strahlt was aus.
Ja?
Ja.
Ich finde es auch spannend, weil bei jedem sieht ja der Kühlschrank so komplett anders aus.
Voll.
Und mein Kühlschrank hat noch nie jemand gejudged. Also ich weiß nicht, was für eine Kategorie der jetzt fällt. Ob der jetzt... der ist wahrscheinlich jetzt nicht so super healthy, wie jetzt vielleicht bei anderen Fitnessmäusen.
Also genau, es ist ja so, ich sehe viele Kühlschränke hier, ne?
Ja.
Und also ich finde den wirklich schon mal sehr ansprechend, einfach optisch. Ja. Weil ich mir denke, okay, das sagt ja was über dich aus, in dem Sinn, du bist organisiert, du bist strukturiert, das gibt dir...
In vielen Dingen, ja. Nicht unbedingt in allen, aber in vielen.
Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist?
Nee.
Ich finde, du hast so sehr viel von so ganz unterschiedlichen Dingen da drin. Also daraus würde ich jetzt so ein bisschen schließen.
Das würde ich jetzt einfach nochmal anschauen.
Dass du sehr viel, ich kann dir das sonst auch hier mal zeigen.
Oder zeig mir da nochmal gerne.
Gucken wir doch mal gemeinsam drauf
auf
hier.
Auf meinen Kühlschrank,
guck mal, wie so eine Lehrerin.
Ich habe so das Gefühl... ja, mein Kühlschrank ist so sehr, so eiweißlastig, wenn ich so drauf gucke.
Ja, und ja genau, und es ist aber auch irgendwie so viel Kram, so von wegen hier so Preiselbeeren, ja. Aber dann hier so Milchprodukte, Frischkäse und so weiter, dann irgendwelche Soßen, dann so ganz viele verschiedene Getränke. Also es wirkt auf mich so, als würdest du sehr viele verschiedene Dinge kochen.
Ich kaufe immer die gleichen Sachen eigentlich ein. Also mein Kühlschrank, der verändert sich, glaube ich, nicht sehr oft. Mhm. Also da sind immer dieselben Sachen drin, so Standards, die ich einfach immer kaufe. Sowas wie Creme Fraiche, Schlagsahne, körnigen Frischkäse, Feta.
Aber was machst du denn mit so Creme Fraiche und so Kram?
Boah, mit Creme Fraiche koche ich ganz viel.
Okay.
Jedes zweite Gericht bei mir besteht aus Creme Fraiche. Gestern gab es Gyros geschnetzeltes mit Creme Fraiche. Mm. Also Creme Fraiche ist so
immer
mein...
für so Pfannen so.
Ja, ja, für so, ja, für so alles, was eine Soße braucht, mehr ja, oder weniger. Und halt eigentlich natürlicherweise keine hat.
Ja.
Das ist nicht das Allergesündeste, aber es schmeckt meistens.
Mhm.
Und ja, wie
und
gesagt...
Dann hier so mit den Getränken ist auch was.
Getränke, ja, das hab ich, die habe ich da unten drin. Aber das ganz links zum Beispiel sind diese Erfrischungssprays von... Ah. Im einen Drogeriemarkt, die man so zum See mitnimmt, um sich zu erfrischen.
Mhm. Brauchen wir bei der Hitze, da hast du
ein paar
Eier drin.
Unten habe ich so ein bisschen Gemüse, jetzt nicht so viel. Zitronen, Tomaten brauche ich immer. Eine Gurke ist, glaube ich, auch drin. Ja, und ganz oben ist halt das Zeug, was immer offen ist und irgendwie nicht wegkommt.
Mhm. Aber bist du so jemand, weil ich jetzt gedacht habe, okay, du machst so verschiedene Dinge, ja. Was ja dann, du meinst, okay, du kaufst mal das Gleiche an und isst dann ja ähnliche Dinge oft?
Ja.
Okay, also du brauchst dann da nicht so eine krasse Abwechslung, was Essen angeht. Hast du da so deine Routine?
Ich habe da meine Routine. Ich habe da meine, keine Ahnung, 10, 15 Gerichte, die ich einfach immer wieder koche.
Was ist so dein Basic-Gericht, wenn du sagst, wo du irgendwie lost bist und auch gar nicht weißt, was machst du dann?
Was mache ich da? Boah, gute Frage. Das ist die Feta-Pasta zum Beispiel.
Oh, Svenja, aua.
Geht's, tut's weh.
Das hat Svenja sich ganz so krass den Kopf an. Ich so,
boom.
So
das hat man noch im Nebenraum gehört. Aber sie sieht noch.
Sie steht.
Fidel aus. Okay. Mein Standardgericht, wenn ich gar keine Ahnung habe, ist, glaube ich, Feta-Pasta zum Beispiel. Geht immer.
Mhm. Die von TikTok?
Ja, ja, die TikTok-Feta-Pasta. Mhm. Die ist voll etabliert in meinem Kochplan. Gibt es sehr oft. Ansonsten, ja, wenn es ganz, ganz, ganz schnell gehen muss, dann mache ich mir einfach nur Nudeln mit einer Fertig-Tomatensauce, aber die gute natürlich. Mhm. Ja, mhm. Also ich sehr viele Nudeln, sehr viele Nudeln.
Bist ja auch halber Italiener.
Ich bin
ja
auch halber Italiener, also von daher, mein Nudelfach ist immer gefüllt.
Würdest du sagen, ist so italienische Küche dann auch so fester Bestand? Also wenn du sagst, viele Nudeln, also so Nudeln.
Ja, doch, so verschiedene Nudelvariationen oder Carbonara oder, ja.
Cool, gut. Ich habe heute, das ist jetzt gar keine Überleitung, ich werde jetzt auch gar nicht so tun, als würde ich mir hier jetzt alle aus den Fingern saugen, ja, vom Kühlschrank zu dem Thema, aber wir haben ein Thema dabei, über das ich sprechen möchte mit dir. Du bist 30,
ja.
Recht frisch.
Seit Februar, ja.
Seit Februar bist du 30. Ich bin jetzt 26 und das ist ganz cool, weil wir ja schon ein bisschen gesprochen haben und du so viele verschiedene berufliche Stationen schon so ein bisschen durchgemacht hast und jetzt seit einem halben Jahr dich selbstständig gemacht hast als Content Creator.
Genau.
Bist selbstständig und bist diesen mutigen Schritt gegangen.
Mhm.
Und ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und das ist mir auch aufgefallen, du hast viele, viele Stationen schon so hinter dir gehabt. Ne? Und ich glaube einfach in dieser Phase, in den 20ern, meinetwegen auch in den 30ern, man kann immer lost sein, aber ich glaube, gerade in dieser Phase ist man oft sehr lost.
Ja.
Beruflich, wo will ich hin? Woher weiß ich, was ich will? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und deshalb würde ich gerne dieses große berufliche Lost-Thema mit dir aufmachen. Ein berufliches Orientierungs-, Neuorientierungs-, Umorientierungsthema.
Ja.
Und genau,
ja,
das
gerne
machen wir jetzt. Und da freue ich mich sehr, weil ich glaube, da können wir... Da können wir ein gutes Gespräch drüber führen. Ne?
Und auch vielleicht vielen Leuten helfen, die selber gerade drin stecken.
Ja.
Ja.
Und weil sich dieser Spaß hier nicht von alleine finanziert, folgt jetzt die Werbung. So, liebe Leute, heute möchte ich euch die Dating-App Hinge vorstellen. Und wie ihr ja inzwischen wissen solltet, führe ich sehr gerne Deep Talk. Aber das mache ich natürlich nicht nur mit meinen Gästen bei Unter uns gesagt, sondern mache da natürlich auch von meinen Freunden keinen Halt. Und mich interessiert brennend, hey, wo stehen die gerade emotional? Was geht ab? Was bewegt die? Und da spielt natürlich auch das Dating-Leben eine große Rolle. Ich habe auch die ein oder andere Freundin, die sich natürlich im Online-Dating-Game auch schon ausprobiert hat. Da waren aber leider oft auch Themen wie Ghosting, oberflächliche Gespräche und irgendwie unangenehme Treffen Teil des Ganzen. Das ist bei Hinge aber anders. Da gibt es nämlich so kleine Icebreaker. Man kann dann zum Beispiel einstellen, so sieht mein perfekter Sonntag aus oder das ist meine irrationale Angst. Und dadurch kriegst du einfach schon direkt ein viel besseres Gefühl für dein Gegenüber. Du kannst ihn einfach besser einschätzen, so nach dem Motto, ist der lustig, ist der tiefgründig, wonach sucht er? Und es ist der perfekte Aufhänger, um ein Gespräch zu starten und um dich dann natürlich auch schließlich im echten Leben zu treffen. Also, falls ihr noch auf der Suche nach einem romantischen Sommer sein sollte, dann probiert es doch mal bei Hinge.
Und da würde ich jetzt einmal so ganz, ganz gerne mal zurückgehen erstmal. Mhm. Du als Kind. Mhm. Du bist ja, darf man das sagen, wo du herkommst? Du bist,
klar, ja, natürlich.
Ich habe einen Artikel gelesen, da steht's. Du bist in Penzberg geboren, ne?
Ja.
Bist in der Nähe von München aufgewachsen.
Ja.
Kannst du dich erinnern, so jetzt als Kind, wann kam so das erste Mal, dass du irgendwie so berufliche Gedanken hattest, dass du dachtest, ah, als Kind wollte ich irgendwie das und das werden?
Boah, ich glaube, das war so, ja, doch schon relativ früh eigentlich. Also ich hatte eine Lieblingsserie früher, Marienhof war das.
Ui.
In der ARD.
Okay.
Ui, jetzt nicht gedacht. Ja, doch, aber das war früher, stimmt, ja. Also das ist meine ganze Familie. Nee, Marienhof, nur Marienhof. Auch nicht verboten, Liebe, nur Marienhof. Und das haben wir halt immer geguckt. Also meine Familie, ich, meine Mama, jeden Abend durfte keine Folge verpasst werden. Und ich weiß noch, dass ich damals so ein bisschen so diesen Wunsch irgendwie sich in mir entwickelt hat, Schauspieler zu werden. Oder so Daily Soap Schauspieler, aber in erster Linie bei Marienhof natürlich. Also es war immer mein Traum. Ich habe mir das auch voll, ich habe das voll für realistisch gehalten, dass ich auch irgendwann mal bei Marienhof mitspielen werde. So in so einer Rolle, ja. Und das war, glaube ich, so mein erster richtiger geheimer Berufswunsch.
Mhm. Geheim, hast du es nicht ausgesprochen oder wie?
Ich glaube, ich habe es nicht so wirklich gesagt. Nee,
Weil
das war ja auch so, naja, Schauspieler werden. Ich weiß nicht, ob meine Mama da jetzt so happy damit gewesen wäre, wenn ich das gesagt hätte. Das war jetzt nicht so, als würde das wirklich eine Option sein.
Mhm.
So. Aber ich habe es mir gut vorstellen können.
Mhm.
Ja, hätte mir Spaß gemacht, glaube ich.
Aber du hast da nie ernsthafte Schritte eingeleitet, um dann in diese Richtung zu gehen?
Doch, ich war schon in so ein paar Casting-Agenturen, aber eher so für so Werbespots und so kleinere Sachen. Also jetzt wirklich in die Schauspielerei bin ich jetzt eigentlich nie gegangen. Also ich habe mich jetzt nie für irgendwelche, ich war nie auf der Schauspielschule oder habe irgendwann irgendwelchen Castings für Schauspielrollen oder sowas teilgenommen. Ich glaube, das Größte, was ich damals hatte, war irgendwie eine Statistenrolle bei Forsthaus Falkenau oder so.
Mhm. Aber warum hast du das dann nicht weiter verfolgt, wenn das eigentlich so dein Kindheitstraum war?
Ja, ich glaube, weil das halt einfach wirklich damals nicht so zur Debatte stand. Also es war halt nicht so, Schauspieler werden ist jetzt wirklich ein Beruf, der für mich in Frage kommt.
Mhm.
So, also ich wusste, das ist irgendwie so eine Träumerei, aber das wird jetzt nicht mein Job werden.
Mhm.
So, und viele Dinge brauchen ja auch einfach ein bisschen, um sich dann wirklich so zu entwickeln. Und bei mir war es, glaube ich, so. Ich musste erst sehr viele Wege gehen, bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin.
Aber glaubst du auch, weil du vielleicht Angst hattest, von deiner Mutter dann irgendwie so verurteilt dafür zu werden?
Ja, ich glaube, sie hat halt einfach das jetzt nicht wirklich als anstrebenswerten Beruf für mich gesehen. Also ich glaube, für mich halt so eine Träumerei, ja, aber nicht jetzt wirklich, dass ich Schauspieler werde.
Und hatte deine Mutter eine konkrete Vorstellung, was du machen sollst?
Nee, das eigentlich nicht. Also sie hat jetzt nie gesagt, du musst Arzt, Lehrer, Rechtsanwalt werden oder sowas, das eigentlich nicht, nee. Also sie selber war Sekretärin und ich glaube, sowas in die Richtung hätte sie sich für mich, denke ich mal, auch vorstellen können.
Und wie bist du dann quasi so in diese berufliche Findung, jetzt dann auch, wenn man älter wurde und so, wie bist du damit so reingegangen? Hast du dann irgendwie, war das ein großes Thema, womit du dich viel beschäftigt hast oder?
Nee, das ist, bin wirklich so reingestolpert eigentlich. Also es war überhaupt nicht geplant. Das war halt dann so, zum Abi hin ist ja so dann das erste Mal, wo man sich so Gedanken macht, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich wirklich? Mist, in einem Jahr ist es schon soweit. Und da bin ich dann nicht auf so Berufsorientierungsmessen gegangen von der Schule aus und irgendwie, ja, so richtig war da nichts dabei, was mich angesprochen hat. Also ich wusste jetzt nicht schon irgendwie mit 15, 16, okay, ich will auf jeden Fall Arzt werden oder, also das hatte ich nicht so, diese Vorstellung. Und dann.
Hat dich das gestresst oder war das ein cooles Thema für dich? Oder war das so ein Thema, fuck, was mache ich?
Ein bisschen schon, also jetzt keine totale Torschlusspanik, aber schon so ein bisschen, irgendwie andere wussten, also meine Freundinnen wussten, okay, sie wollen Psychologe werden, sie wollen Arzt werden, die hatten auch die Noten dafür und ich wusste, okay, ja, ich habe ein ganz gutes Abi, ich hatte, glaube 2,3 oder so war mein Abi, aber jetzt, da wusste ich, okay, ich kann jetzt zumindest kein Arzt werden, kein Anwalt werden, aber kann schon relativ viel damit machen. Aber wie gesagt, dass ich dann so richtig so überhaupt auf die Medien gekommen bin, war dann durch einen Zufall über so eine Annonce auf Facebook. Also zu dem Zeitpunkt, so ums Abi rum, war für mich dann so, okay, dann wärst halt Lehrer. Also das war dann halt so mein Plan B, weil ich mir dachte, okay, ich habe schon in der Grundschule immer ganz gern so Lehrer gespielt. Da durfte man ja dann manchmal so in Zweiergruppen so Unterrichtsstunden geben, also bei uns zumindest. Das fand ich ganz toll. So einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr durfte man dann so Schulaufgaben vorbereiten und die dann auch korrigieren. Das habe ich schon geliebt, so ein bisschen den Lehrer raushängen lassen. Das hat Spaß gemacht und deswegen war dann irgendwann so im Abi rum, ja, okay, dann wirst du halt Lehrer. Das ist ein sicherer Job. und hast viele Ferien und hatte ja früher auch Spaß gemacht in der Grundschule.
Ferien zu haben?
Oder was? Nee, Schulaufgaben zu korrigieren, so, von anderen so. Noten zu vergeben. genau, und dann war aber irgendwie so, habe ich mir so gedacht, okay, also nach dem Abi dachte ich, nee, ich bin einfach nur froh, jetzt hier raus zu sein und erstmal nichts mehr mit der Schule zu tun haben zu müssen und da keinen Schritt mehr reinzugehen. Deswegen habe ich das dann wieder verworfen und aus Mangel an Optionen, an Alternativen, habe ich mich dann einfach für Nordamerika-Studien an der LMU eingeschrieben und im Nebenfach, glaube ich, Sprache, Literatur und Kultur, weil ich halt einfach wirklich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was will ich werden. Also was ist jetzt wirklich mein, und das, ich meine Nordamerika-Studien, was wird man da? Also das ist ja auch kein Studiengang, damit du später Nordamerika-Experte wirst, sondern einfach um irgendwas zu haben, mehr oder weniger.
Ja.
Und
wobei bei so Studiengängen ja immer steht, und über den Unis meistens, irgendwie so nach dem Motto, hier Absolventen dieses Studiengangs machen dann das und das und
das. Ja, okay. Aber da habe ich mich erstens nicht damit beschäftigt und zweitens konnte ich mir da, glaube ich, auch nicht viel darunter vorstellen. Ich wusste nur, ich mag Englisch. Mhm. Ich habe auch in Englisch Abi gemacht, auch recht gut. Und deswegen dachte ich, okay, komm, das ist es.
Das ist mein Ding.
Das ist es. NC passt auch. Ja, habe mich da eingeschrieben gehabt und war aber nicht lange eingeschrieben. Ich glaube 2 Wochen, wenn es hochkommt. Und habe dann eben, wie gesagt, auf Facebook eine Annonce gesehen, damals noch Facebook, von der Lokalzeitung bei uns im Ort, die einen Praktikanten gesucht haben für ein Jahr. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch, klingt doch ganz gut. Habe meine Mama angerufen, die war in der Arbeit. Ich so, Mama, ja, ich hab's jetzt. Ich mache jetzt ein Jahr Praktikum bei der Zeitung. Und sie so,
aber was hat dich dann an der Zeitung interessiert? Weil das ist ja dann was ganz anderes.
Ja, ich dachte mir so, okay, Medien ist vielleicht doch ganz interessant, aber ich konnte mir noch gar nichts darunter vorstellen, was ein Redakteur zum Beispiel macht. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ein Redakteur ist.
Okay.
Ich wusste einfach nur, okay, es ist die Zeitung.
Das klingt cool irgendwie,
genau,
auch.
Genau, es ist so ein Jahr, es ist bezahlt. Ja. Und es ist ein Jahr und ich kann damit einfach gut ein Jahr überbrücken und muss dann nicht irgendwie noch Zeit tot sitzen bis zum nächsten Studienbeginn, so ungefähr. Ja. Und da ja Nordamerika eh nicht so das Richtige war, dachte ich mir, okay, hast nichts zu verlieren. Und dann habe ich mich dort beworben und bin da auch genommen worden. Und es ging dann alles super schnell. Also ich habe da, keine Ahnung, Oktober dann angefangen, also mich wieder exmatrikuliert, habe dann dort angefangen mit einem Praktikum und bin dann dort erstmal geblieben.
Bevor wir da weitermachen, mich würde noch interessieren, so in deiner Kindheit, wenn du sagst, du bist mit deiner Mama aufgewachsen, sie ist Sekretärin, hast du so eine Idee, mit was für einem Bild von Beruf und Erfolg und Geld du so aufgewachsen bist? Glaubst du, hast du so Glaubenssätze mitgenommen?
Voll, also es war bei uns eigentlich schon immer so meine Familie, ich war der Erste, der studiert hat, das war sowieso schon mal so ein Novum und meiner Family hat halt jeder wirklich maximal 1, 2 Arbeitgeber gehabt, also und da hat das ganze Leben lang gearbeitet, also wirklich so von der Ausbildung weg bis jetzt immer noch oder bis zur Rente so ungefähr. Und das war, glaube ich, auch so das, was so mein Mindset war damals. Also wirklich so ein Arbeitgeber, einen festen Arbeitsplatz, wo man dann wirklich sein Leben lang arbeiten wird. Und auch ein sicheres Einkommen einfach hat und keine großen Experimente so in die Richtung.
Also eher so ein
sicheres, absolut. Okay. Ja. Mhm.
Aber was ich so, weil ich glaube, wenn man jetzt gerade mal so, weil jetzt sind wir schon eigentlich beim Praktikum, sprich, da hattest du dann schon irgendwie so ein bisschen was in Aussicht. Ich finde gerade so diese Phase nach dem Abi und wie es weitergeht, ist schon, also keine totale Typsache wahrscheinlich, aber ich weiß, ich habe mich damals da ultra krass reingesteigert, also wirklich, wirklich doll reingesteigert. Ja. Und ich habe, also zum Beispiel, ich bin dann Flugbegleiterin geworden nach dem Abi.
Okay.
Bin dann auch reingerutscht und aber immer auch mit dem Wissen, das ist nur zu überbrücken, ich brauche noch eigentlich was anderes. Ja. Und ich weiß, ich fand das damals wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Also ich habe mich da extrem reingesteigert und ich weiß auch, so meine damalige Beziehung zum Beispiel hat ultra krass drunter gelitten, weil ich die ganze Zeit eigentlich schlecht gelaunt war und ultra lost war und mir dachte, Alter, ich muss doch irgendwie was wissen. Also für mich hat sich dieses Thema, dieses berufliche Thema super, super, super groß angefühlt und tut es auch immer noch. So ein Berg, sehr großer.
Ja.
War das bei dir ähnlich oder war das immer so irgendwie, ja, es ist zwar da, ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt Fußball spielen, alles cool?
Ich glaube, so ein Riesending wie bei dir war es bei mir nicht, weil ich aber auch generell, glaube ich, eher so jemand bin, ich lasse eher Sachen auf mich zukommen.
Okay.
Also klar, es ist schon ein krasser Druck, wenn man sich so überlegt, okay, man muss irgendwie mit 19 entscheiden, was man jetzt quasi so das Rest seines Lebens machen will. Das finde ich schon eine große Verantwortung. Aber man sieht ja auch jetzt so auch in meinem Fall oder auch in deinem vielleicht, dass es ja gar nicht so ist in Wirklichkeit. Also ich glaube, an den Abiturienten von heute kann man definitiv sagen, ihr müsst euch jetzt nicht mit 19 schon festlegen, dass ihr das und das werdet und dann für euer Leben lang bleibt. Mhm. Also ich meine, ich habe mich jetzt auch, ich habe 2 Ausbildungen gemacht, jetzt im Nachhinein, ich habe studiert, ich habe so viele verschiedene Stationen gemacht und jetzt mache ich ganz was anderes. Ja. Also, und das ist ja bei so vielen so. Ich habe auch Freunde, die haben irgendwie erst angefangen, Lehramt zu studieren, dann hat es ihnen doch nicht gefallen, dann haben sie sind sie umgeswitcht zu Psychologie und sind jetzt halt in ihrem Job glücklich. Und oft gibt es halt einfach Umwege. Also ich glaube, da muss man nicht so...
Ich glaube, also ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich finde schon, dass er manchmal so ein bisschen vermittelt wird, dass, genau, wie du sagst, dass es so eine krasse Entscheidung ist und dass man jetzt entscheidet, wie das restliche Leben sein wird. Voll. Und manchmal, wobei nein, es ist eigentlich nie, also klar, wenn man irgendwie so krass, wenn man sich verpflichtet zu irgendwas, ich weiß nicht, zur Bundeswehr geht, natürlich ist man irgendwo verpflichtet erstmal oder sonst wie, aber ich muss auch sagen, das ist was ich so voll lernen musste, dass irgendwie so Entscheidungen dann nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass man auch nicht, weil ich finde, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich muss jetzt wissen, was ich in 10 Jahren machen will, ist ja unheimlicher Druck.
Ja, total.
Und dann stattdessen eher so in dieses Mindset zu kommen, so hey, ich mache einfach das, was mich gerade interessiert, was mich gerade, aus welchem Grund auch immer, wo ich mich gerade hingezogen fühle, aus welchem Grund auch immer.
Ja.
Und das kann sich ja dann auch in 2 Jahren wieder ändern oder auch meinetwegen schon im halben Jahr.
Ja.
Einfach so ein bisschen dieses kurzfristigere Denken.
Voll.
Weiß aber nicht, ob einem das dann vielleicht auch irgendwann zum Verhängnis werden kann, dass man halt sagt, schon gut, auch so ein bisschen Plan zu haben und nicht immer sich nur so von da und da zu hangeln. Und
also aus meiner Erfahrung haben noch alle, die nicht wussten, wo sie hin wollten, bis jetzt irgendwas gefunden. Also auch in meinem Freundeskreis, wie gesagt, ich habe einen Freundeskreis so von 6, 7 Leuten aus der Schule noch und da haben auch manche gestruggelt und wussten nicht, wohin und haben jetzt heute alle...
Aber sind die glücklich alle?
Doch, glaube ich schon jetzt mittlerweile.
Weil ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass manche, ich glaube, die meisten Leute sind lost und es gibt die wenigsten, die wirklich seit sie 10 sind, dass sie irgendwie, ich will Pilot werden. Es gibt ein paar Berufe, so Pilot, Arzt, Polizist, das sind gefühlt so Sachen, so ah, okay, krass. Und dann ist auch die Linie, das ist ja das Gute an diesen Berufen ist ja Pilot und der Weg dann ist sehr klar, der ist sehr gerade. Du weißt ja genau, hey, du musst das und das machen oder auch wenn du Ärztin, Arzt werden willst, Anwalt. Genau, das sind so sehr stringente so Wege.
Total.
Aber wenn du das halt nicht weißt, dann hast du ja jede Möglichkeit.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Leute lost sind, wenn du diesen Wunsch nicht hast.
Ja.
Aber dann gleichzeitig diesem Gefühl jetzt nicht so sehr Raum geben und nicht so sehr sich darauf fokussieren, ah, was will ich denn eigentlich machen? Und dann studiert man halt BWL und dann landet man, das Typische auch in München ist ja oft, und in der Schiene war ich ja auch so, dieses BWL, und dann geht man in die Beratung und dann macht man so dieses
Marketing.
Genau, und dann so 10 Jahre später fragt man sich so, ey, wollte ich das eigentlich oder was will ich eigentlich?
Ja.
So weißt du.
Ja, aber auch dann hat man ja noch die Möglichkeit, irgendwie nochmal zu switchen, weißt du? Man muss ja dann auch nicht da bleiben, nur wenn man das jetzt, also...
Aber dann hat man natürlich auch wieder das Problem, wenn du da Mitte 30 bist oder so und früh nicht auf dich hörst, was du das und irgendwie eigentlich gegen dein Gefühl handelst, weil dann hast du ja das Problem mit Mitte 30, dann hast du vielleicht schon Kinder, dann hast du schon Verantwortungen, dann zu sagen, ey Leute, übrigens, ich studiere jetzt nochmal und ich hänge meinen Beruf da irgendwie an Nagel und werde Schauspieler, machst du dann auch nicht.
Klar, es kommt natürlich auch auf die Umstände an, also bei mir ist es jetzt, wäre es jetzt kein Problem, wenn ich mich in 5 Jahren nochmal umorientiere, ich habe jetzt keine Kinder, ich habe jetzt keine Verantwortung.
Genau.
So, aber klar, ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig.
Das meine ich so ein bisschen, dass ich glaube, es ist schon wichtig ist in dem Sinn, sich schon so diesem Gefühl anzunehmen des Lostseins und dann halt wirklich schon sich so zu fragen, was will ich wirklich?
Ja. Oft ist es halt aber auch einfach so, dass dieses Gefühl, wie bei mir zum Beispiel, lange so im Unterbewusstsein so schlummert und dann halt auch erst einfach seine Zeit braucht, bis es halt auch wirklich Raum bekommt und bekommen kann. Mhm. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, also ich habe mit 17, 16 auch schon angefangen, YouTube zu machen und ganz, ganz, ganz tief in mir drin habe ich mir schon irgendwie so gedacht, boah, wäre das jetzt geil, YouTuber zu sein, so wirklich so hauptberuflich. Da ging es mal so ein bisschen bergauf mit den Followern und Abonnenten und dachte ich mir schon so, boah, wäre das cool, das ist, und ich meine, die ganzen Vorbilder, die großen YouTuber, aber da habe ich es jetzt noch nicht für realistisch gehalten, jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt YouTuber zu werden, so wirklich so mit 19 oder 18 YouTuber zu sein. Und
aber auch aus Selbstzweifeln oder warum?
Weil das auch damals noch gar nicht so ein angesehener Beruf war. Also ich meine, viele sehen ja heute noch nicht Content Creator oder Influencer als wahren Beruf an, was es aber mittlerweile definitiv ist. Und damals war das halt noch weniger der Fall. So.
Aber weißt du, was ich da auch immer spannend finde oder auch so halt krass finde, wenn man sich das überlegt? Der einzige Unterschied zwischen denen, es gibt, ich meine, wann war das mit 16, 17, wo du, das war vor dann 13 Jahren. Ja. Da wird's ja schon, da gab es ja dann auch schon YouTuber, die jetzt ja auch richtig groß sind.
Ja.
Und der einzige Unterschied zwischen dir und den anderen, die ja durchgezogen ist, einfach, dass sie glauben, sie konnten.
Ja.
Dass sie es zugetraut haben oder dass sie durchgezogen haben. Oder dass sie da auch dieses, und das denke ich mir auch, nicht nur bei dir, sondern einfach allgemein, was unterscheidet mich von jemand anderem, der das macht, was sie macht? Klar, die hat Talent und wie auch immer, aber vor allem auch der Glaube, dass sie kann.
Das auf jeden Fall, ja. Also du brauchst auf jeden Fall schon dann auch einen gewissen Mut. Also da gehört ja schon viel Mut dazu, auch da dran zu glauben und das einfach dann durchzuziehen.
Ja.
Und den hatte ich jetzt damals auch noch nicht, aber das spielt ja auch die Familie mit rein und die Freunde und so allgemein das Umfeld und an welchem Punkt man gerade steht. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt damals bei mir nicht realisierbar.
Ja, voll. Nee, ist ja auch gar nicht so. Ich finde es nur eher spannend, so wie das dann, warum man dann irgendwie sowas macht, dann irgendwie doch nicht macht und dann aber am Ende des Tages dann doch wieder, und das ist ja das Coole bei dir, dass du dann doch über Umwege dann doch jetzt irgendwo da rauskommst, wo du eigentlich hin wolltest oder hin willst. Aber genau, deshalb lass mal deine du warst dann beim Praktikum.
Ich war bei der Zeitung, genau, Praktikum. Und es wurde dann ziemlich schnell zu einem Volo, weil die gemerkt haben, ja, irgendwie schreiben liegt ihm. Und dann habe ich da ein Volo angefangen nach einem halben Jahr. Habe das dann dort ganz normal, regulär 2, 3 Jahre gemacht, genau. Und wusste dann so gegen Ende des Volos, okay, es war eine mega coole Schule, mega, hab viel gelernt, aber ich
Was
war schon immer
so
ein ganz klassischer Lokaljournalismus, ja, also wirklich so von Stadtratssitzungen über 80. Geburtstage, also das ganze Repertoire. Habe auch echt da, wie gesagt, viel gelernt, durfte auch Titelseiten gleich am Anfang schon schreiben, also es war schon cool, man hat schon viel Freiheit bekommen. Ich habe auch damals schon Social Media für die Zeitung quasi gemacht, den Facebook-Account aufgebaut und ja, es hat schon Spaß gemacht, aber ich wusste ja auch, okay, irgendwie, da war ja noch was mit dem Studieren. Also ich habe ja ein Abi gemacht und wollte ja auch studieren. Und deswegen habe ich mich dann gegen Ende des Volos halt entschieden, eben noch ein Studium anzufangen. Was eigentlich ja eher ungewöhnlich ist, dass man erst ein Volo macht und dann ein Studium, ist ja eigentlich eher andersrum. Ja, bei mir war es halt so. Und ja, dann habe ich eben mein Studium angefangen in Eichstätt, Journalistik, was halt eben so komplett alles abdeckt. Also ich wusste, Zeitung alleine wird es wahrscheinlich nicht sein bei mir bis ans Lebensende, sondern ich brauche schon eher so ein bisschen diesen audiovisuellen Aspekt. Ich war schon immer sehr so audiovisueller Mensch und deswegen habe ich mich eben für das Studium eingeschrieben, das auch sehr praktisch ist, praxisbezogen mit wirklich Fernsehen, Radio, Zeitung, alles.
Und diese Erkenntnis kam ja dann aber vor allem auch von deinem Volo, ne? So, weil du dann da schon sehr journalistisch unterwegs warst, weil das ist ja dieses Studium Journalistik, hast du ja dann vor deinem Praktikum noch nicht gesehen für dich, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und deswegen sage ich auch, das Praktikum und das Volo haben auch wirklich geholfen. Und deswegen würde ich auch jeden ermutigen, viele Praktika zu machen, um einfach ein bisschen reinzuschnuppern, was liegt einem, was nicht. Das merkt man dann ziemlich schnell. Und ich habe halt gemerkt, okay, das macht schon Spaß zu schreiben, aber mir fehlt halt, was. Also mir fehlt die Kamera, mir fehlt die Musik, mir fehlt der Ton. Mhm. So. Und deswegen eben das Studium. Und da hat man dann wirklich, wie gesagt, in alle Bereiche reinschnuppern können. Also Radio, Fernsehen, Zeitung, Online, Social Media. Und da habe ich dann relativ schnell für mich festgestellt, dass so Fernsehen mich schon am meisten irgendwie interessiert. Und deswegen bin ich dann auch, habe ich dann Volo gemacht, oder bin ich dann zu ProSieben und habe dort mein zweites Volo quasi gemacht.
Das
finde
ich auch krass.
Bei Galileo, genau. Also erst wieder mit Praktikum begonnen und dann eben Volo angefangen.
Krass.
Und ja, ist
war
auch
das
ungewöhnlich.
War das eine Hürde, dass du nochmal ein Volo machst? Weil es ist ja auch schon, wenn man dann...
Es ist ungewöhnlich, weil ja in der Regel ein Volo, eine Ausbildung reicht, aber ich wusste, okay, die Ausbildung bringt mir halt jetzt fürs Fernsehen einfach nichts. Also ein Zeitungsjournalist, der weiß nicht, wie man einen guten Fernsehbeitrag schneidet. Ja. So. Und deswegen wusste ich, okay, das ist nochmal was ganz anderes, deswegen muss ich das Volo jetzt nochmal machen. Und von daher war es für mich jetzt auch fand ich es jetzt nicht schlimm. So.
Okay,
ich habe ja nochmal was Neues komplett gelernt sozusagen. Mhm. Genau. Und war dann da und habe dann auch noch ein paar Jahre danach als Redakteur gearbeitet beim Fernsehen. Und da bin ich dann so langsam halt aus dem Fernsehbusiness so in Social Media gerutscht. Aber das hat ja mehr oder weniger dann nebenbei privat begonnen. Mhm. Also mit meinem eigenen Social Media.
Bei Corona auch wahrscheinlich, ne?
Bisschen danach. Also ich glaube 2022 habe ich erst angefangen. Ja, nee, während Corona noch gar nicht. Da habe ich noch nur mein Fernsehen gemacht.
Okay.
Und dann so Mitte 22 habe ich angefangen, auf TikTok Videos hochzuladen.
Mhm. Und was war so deine berufliche oder deine Perspektive während des Volos beim Fernsehen und dann auch beim Fernsehen? Also wo hast du dich da gesehen?
Also meine Perspektive während des Fernsehvolos war eigentlich schon so, dass ich gemerkt habe, ich würde gerne mehr auch vor der Kamera machen. Also das hat mir schon Spaß gemacht, so ein bisschen als Reporter oder mal irgendwie hier was testen und da mal irgendwas probieren. Das habe ich schon irgendwie gefühlt. Aber ich wusste noch nicht so richtig, wie ich da hinkommen soll. Es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt so, hey, hier bin ich und jetzt lass mich vor die Kamera. Deswegen habe ich da noch beides halt gemacht. Also als Redakteur ganz normal gearbeitet, immer mal wieder so kleine Sachen vor der Kamera. Aber ich habe schon gemerkt, das liegt mir. Und da kamen, glaube ich, wieder so meine Anfänge von YouTube irgendwie raus, dass ich gemerkt habe, so, hey, das macht mir Spaß. Ja.
Und da auch wieder, konntest du da immer so ein bisschen so, konntest du dir so ein bisschen so diese Gelassenheit da so bewahren, dass du denkst, ah, das wird schon irgendwie? Oder war das was... dieser Gedanke.
Da ist dann langsam der Druck schon gestiegen, so ein bisschen. Ich wurde dann auch älter und wusste dann so, okay, jetzt bin ich Mitte 20 und dann dachte ich mir schon langsam so, also jetzt bin ich dann schon langsam in einem Alter, wenn jetzt nicht da langsam mal was passiert, dann wird's knapp, so nach dem Motto. Da habe ich mir schon da langsam ein bisschen Druck gemacht, ja, weil ich irgendwie so ein völlig falsches Bild im Kopf hatte, dass man so mit Mitte 20 schon eigentlich alles erreicht haben muss, was man erreichen möchte.
Voll.
Wenn ich mir irgendwelche YouTuber oder irgendwelche Influencer angeschaut habe, TikToker, die mit 20 schon am Höhepunkt ihrer Karriere sind und Millionen von Followern haben, dachte ich mir so, Mist, jetzt tickt die Zeit. Ja.
Aber wie gehst du damit so einem Gefühl um?
Ja, wie geht man damit um? Also weiter an seinen Zielen natürlich arbeiten, klar, und irgendwie gucken, ob man da auf welchen Wegen man da hinkommt, aber sich jetzt auch nicht komplett so entmutigen lassen. Und klar denkt man sich dann irgendwann schon so, na gut, dann ist es halt für mich vielleicht einfach nicht bestimmt, dann ist das halt denen ihr Leben und ich lebe halt mein Leben. Weißt du so, also.
Aber hätte dich das auch glücklich gemacht, ein anderes Leben, oder würdest du sagen, du hast dein Glück schon auch von deinem beruflichen Ziel abhängig gemacht?
Es ist so verschwommen bei mir immer die ganze Zeit. Also es war jetzt ja nicht nur so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt beruflich nur so voll das Ding reißen, sondern auch privat. Also ich meine, ich habe ja mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich bin ja jetzt nicht den klassischen Weg gegangen, habe gesagt, so, ich mache jetzt meine ganze Ausbildung und mein ganzes Studium und alles, um dann beruflich groß rauszukommen. Bei mir war es ja eigentlich eher so, ich habe das alles gemacht, aber nebenbei habe ich eher privat was aufgebaut, was dann am Ende zu meinem Job wurde. Also so ein bisschen ineinander übergegangen, würde ich sagen.
Und wie kam dann da der Gedanke, dass du das machen willst?
Also, wie gesagt, YouTube und so habe ich schon immer gemacht früher und von daher war das jetzt gar nicht so fern, lag das schon relativ nah, aber auch mal schon Videos geschnitten und so weiter. Und dann, wie gesagt, einfach Mitte 22 mit TikTok angefangen, so aus dem Spaß heraus. Da haben ja sehr viele angefangen zu der Zeit. Und erstmal so ganz random Videos gepostet zu allem möglichen, irgendwelche Food-Trends und frag mich nicht. Und ja, irgendwann bin ich halt eben dann so in diese München-Schiene gesteppt und da hat dann alles angefangen.
Dem Döner-Video.
Unter anderem mit dem Döner-Video. Das war so eins meiner ersten mit München-Bezug, ja.
Ja, okay, und dann hast du, weil jetzt bist du seit einem halben Jahr selbstständig.
Seit fast einem halben Jahr, ja.
Fast einem halben Jahr. Mhm. Sprich, dann hast du anderthalb Jahre normal gearbeitet und dann TikTok Social Media nebenbei gemacht.
Nebenberuflich, ja.
Aber du bist ja dann irgendwann auch in Teilzeitjob gegangen, oder? Oder war das dann da schon?
Nee, also damals, als ich angefangen habe, noch nicht. Da habe ich wirklich erstmal noch eineinhalb Jahre ein Jahr. Warte, lass mich kurz nachdenken. Ein Jahr. Also ein gutes Jahr habe ich auf jeden Fall noch Vollzeit gearbeitet und nebenbei eben mein Social Media gemacht. Da ist es ja auch langsam erst so gewachsen. Das war ja nicht von vornherein direkt hier so 100.000, sondern ist ja auch langsam, hat sich das ja erst aufgebaut. Und dann, also hatte ich einen Jobwechsel und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaffe ich auch keine 5 Tage mehr, sondern muss halt auf 4 Tage runtergehen. Und das ging dann auch zum Glück relativ problemlos und habe dann eben noch ein Jahr 4 Tage gearbeitet und nebenbei eben mein Social Media gemacht. Und da habe ich dann gegen Ende schon auch gemerkt, also jetzt muss ich mich langsam entscheiden. Also beides gleichzeitig geht nicht mehr. Mhm. Ja.
Ja, und wie kam es dann? Was war dann der?
Ja, und dann hatte ich wirklich sehr, sehr lange so einen inneren Konflikt mit mir selbst und auch mit, ja nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit meiner Familie, meiner Mama und haben da wirklich sehr lange überlegt, diskutiert, auch gestritten, ob es jetzt das Richtige ist, sich komplett selbstständig zu machen und alles quasi auf eine Karte zu setzen. Und der Entschluss ist mir nicht sehr leicht gefallen.
Wie stand sie dazu, deine Mama?
Am Anfang natürlich erstmal sehr, sehr kritisch, weil, wie ich ja schon gesagt habe, sie war halt immer so ein sehr sicherheitsliebender Mensch, ist sie auch immer noch, und niemand in unserer Familie ist selbstständig, also es gibt keine Erfahrungswerte, so, wir kennen auch keine selbstständigen Leute, so, das war ein komplett neues Feld und eigentlich für jeden so in meiner Familie unvorstellbar, und deswegen hat es echt gebraucht, um diesen Gedanken erstmal so in den Köpfen ein bisschen sacken zu lassen.
Mhm. Ja. Aber hat sie dir dann auch schon irgendwie sowas geraten? Hat sie auch konkret gesagt, so, nee, mach's nicht? Und dann fühlt man sich auch noch schlecht der Mutter gegenüber so ein bisschen?
Also jeder hat ja so ein bisschen so eine Erwartungshaltung von den Eltern und will denen ja auch irgendwie so ein bisschen gerecht werden und was die Eltern sich vorstellen. Aber das ist halt so dieser innere Konflikt. Also was will ich, was macht mich glücklich und was würde meine Eltern glücklich machen? Mhm. Und da muss man halt irgendwie eine gute Waage finden und darf sich selbst aber halt auch nicht irgendwie zurückstellen. Also das musste ich auch definitiv lernen.
Aber wusstest du recht schnell, was das Richtige für dich ist? Oder weil du sagst, du hast so einen Konflikt gehabt, aber hattest du trotzdem schnell so ein Gefühl, was eigentlich das Richtige für dich ist? Oder was war da so? Also was waren so die Stimmen in deinem Kopf?
Die Stimmen in meinem Kopf, ja, oh, da sind viele.
Also wie haben die gestritten quasi?
Ja, die wussten einerseits, dass es halt meine größte Leidenschaft ist und mir den größten Spaß bereitet, halt wirklich Videos zu machen für Social Media und diese Comedy-Videos. Das wusste ich schon ziemlich lange, aber auf der anderen Seite war halt eben die Stimme, die gesagt hat so, oh, aber das ist schon sehr unsicher und du hast ja deinen festen Job und du kannst dich nicht selbstständig machen und dann hast du kein geregeltes Einkommen, was ist, wenn das nicht mehr läuft und so, also so ganz typisch. Mhm. Und da habe ich deswegen auch einfach halt Zeit dafür gebraucht. Also vor einem Jahr hätte ich diesen Entschluss noch bei weitem nicht so fassen können mit der Sicherheit. Und auch als ich ihn gefasst habe, war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher so. Aber manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen und das habe ich halt gemacht.
Ich frage mich aber trotzdem, weil das ja natürlich, also klar, es wird immer mehr mit Content Creatern und so weiter, aber trotzdem, wie man dann oder wie du, ja, was da wirklich so Gedanken sind, die dir dann vielleicht auch geholfen haben, dich dafür zu entscheiden oder auch dich dafür zu entscheiden, dass es okay ist, auch diesen anderen Weg zu gehen, dich ja voll auch von der Gesellschaft so ein bisschen abzugrenzen, von deinen Eltern, von deiner Mutter. Ja.
Also die Akzeptanz von meiner Familie hat da schon eine große Rolle gespielt, dass die dann auch irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, okay, ja, jetzt dann mach's so. Also es hat ein bisschen Zeit gekostet und viele Gespräche eben, aber irgendwann haben sie dann auch gesehen, so, dass es so jetzt nicht weitergehen kann und ich nicht mehr auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann so und dann ja auch mit den steigenden Followern und mit den Aufträgen, die ja auch damit kamen, irgendwann schon gesehen haben, okay, das ist, scheint ja doch irgendwie zu funktionieren und man kann davon leben und dann auch einfach gesagt haben, dann mach's. Also dann hast du unser, wie sagt man?
Go.
Unser Go. Ja, Go ist vielleicht so ein bisschen ein hartes Wort, weil ich brauche ja eigentlich kein Go von irgendjemandem.
Total.
Ich kann ja mein eigenes Ding eigentlich machen, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen so sind, aber ich bin kein Mensch, der so sich über eine Familie oder eine Meinung von einer Familie oder sowas hinwegsetzt, so komplett und da gar nicht drauf hört und sich denkt so, pff, ich mache mein eigenes Ding. Mir liegt es schon, liegt da schon viel Wert drauf.
Ja. Beziehungsweise man setzt sich dann vielleicht drüber hinweg in dem Sinn nach außen, aber es arbeitet trotzdem in einem, finde ich. Also ich finde auch immer so, wenn ich weiß, so meine Eltern oder auch meine Mutter ist so an Bord, dann bin ich einfach reiner damit mit der Entscheidung, weil ich irgendwie weiß, okay, weil ich glaube, es ist auch dann so, doch so nochmal so ein anderes blindes Vertrauen, was man so den Eltern gegenüber hat, und ich glaube, wenn meine Mutter mir so sagt, so, aber das kann einem halt auch total in die Quere kommen, finde ich, weil, wie du auch sagst, also es sind ja die Prägungen der Eltern wiederum und wenn meine Mutter mir sagt, so, hey Jana, ich finde es cool, mach das, dann geht es mir viel besser damit, aber meine Mutter ist ja wiederum mit den Glaubenssätzen und Prägungen ihrer Eltern aufgewachsen, dann sind wir auch schnell bei dieser so Nachkriegsgeneration sehr sicherheitsbedürftig, sehr bloß nicht irgendwie was ausprobieren, keine Risiken finanziell und so weiter und dann kann es auch sein, dass dann eine Mutter einem sagt, boah, nee, mach dich bloß nicht selbstständig und bloß nicht. Und dann hast du total diesen inneren Konflikt in dir, weil du dann irgendwie so denkst, du merkst irgendwie, man fühlt sich dahin gezogen und so ist es ja, so einer Situation bin ich ja tatsächlich auch gerade, dass mir denkt, ich glaube, es ist für mich gerade der Weg, irgendwie merke ich will das. Aber tatsächlich hat meine Mutter auch schon zu mir gesagt, ja, dann mach dich auf gar keinen Fall selbstständig. Das ist der größte Fehler. Und dann denke ich mir, fuck, mache ich jetzt einen Fehler, weißt du?
Ja, und da darf man den Eltern oder der Familie dann auch gar nicht so böse sein, weil ich meine, die haben es halt, wie du schon sagst, nicht anders gelernt. Die sind halt so aufgewachsen.
Ja.
Und aber ich habe jetzt schon gemerkt, auch die können noch was lernen. Also auch die lernen nicht aus. Die können auch mit 50, 60 noch irgendwie neue Verhaltensmuster annehmen. Also meine Oma hat auch erst mit Mitte 70 ein Handy und WhatsApp bekommen und Handy bekommen und schreibt jetzt mit uns im WhatsApp im Family Chat so. Also es ist nie so spät, sowas zu lernen oder sich dann irgendwie out of the box zu denken, auch nicht in dem Alter. Also.
Aber wie war das finanziell für dich? Kommst du aus einem Haus, wo du irgendwie abgesichert gewesen wärst? Oder wo auch deine Eltern gesagt haben, hey, zur Not komm, ich unterstütze dich? Oder weil das ist natürlich auch eine Komponente, ne? Wenn man irgendwie weiß, man ist komplett auf sich gestellt oder halt auch
oder
safe.
So,
man hat so eine Spielwiese, wo es eigentlich scheißegal ist, was man macht. Das ist natürlich ein Unterschied,
weil
finanziell ist ja eine riesen Belastung. Ja. Das ist ja der...
Also so war es definitiv nicht bei mir. Also es hat jetzt niemand gesagt, so, also wenn du, wenn das jetzt nicht läuft und du dann irgendwie ein halbes Jahr keine Einnahmen hast, wir zahlen deine Miete schon. Mhm. Also das war definitiv nicht der Fall. Okay. Also ich hätte jetzt schon auch überlebt, wenn es jetzt nicht läuft, aber da war jetzt nicht so, Papa macht dann den Geldbeutel auf und zahlt. Definitiv nicht.
Aber das erhöht ja dann den Druck.
Ja, aber so war, so bin ich auch aufgewachsen. Also es war jetzt nie so, dass es irgendwie hieß so, mach du mal dein Ding und dann wir springen schon in die Spresse, wenn es ist. Mhm. Also das bin ich schon eigentlich damit groß geworden und ja, deswegen geht es mir auch zum Glück so gut, wie es mir jetzt geht. Also weil ich es einfach schon halt von klein auf so gelernt habe, damit auch gut umzugehen und ja.
Und ich wollte es nämlich gerade fragen, so jetzt die Selbstständigkeit jetzt seit knapp einem halben Jahr, hast du da auch so Phasen jetzt in deiner Entwicklung oder wie war das letzte halbe Jahr, wo bist du jetzt, wie ist es?
Es ist immer noch neu und es ist auch, glaube ich, noch längst nicht bei mir angekommen so, auch wenn ich es mir natürlich so erträumt habe und gewünscht habe, aber ich glaube, das braucht ein bisschen, um da erstmal so reinzufinden. Es ist ja ein ganz anderes Leben als Selbstständiger, als wenn man angestellt ist, aber es ist schon so das Leben, was ich mir halt irgendwie ja gewünscht habe und was, ja
doch. Würdest du sagen, du bist an dem Punkt, wo du gerade sein wolltest?
Also so was das alles angeht, beruflich und Ziele und Karriere und so weiter, definitiv. Also
echt?
Klar,
so schön.
Es war ein langer Weg so und es geht auch sicher noch weiter, hoffe ich doch. Aber jetzt gerade bin ich schon sehr zufrieden, ja.
Gibt es aber so Gedanken, die du hast, wo du eigentlich noch hin willst? Auch weil du ja mal diesen Schauspieltraum hattest oder auch so vor die Kamera wolltest, auf einer, vielleicht noch in einer Fernsehform oder so.
Ja, also definitiv. Also ich glaube nicht, dass das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist. Also hoffe ich nicht und denke ich aber auch nicht, weil immer wieder neue Sachen kommen und das einfach immer wieder Überraschungen bereithält. Das ist auch das Schöne eben an der Selbstständigkeit, dass halt immer wieder neue Sachen auf dich warten irgendwie. Du machst nie so das Gleiche, sondern dann, wie du sagst, es kommen auch mal Schauspielanfragen oder fürs Fernsehen und ja, da ist so sehr viel Platz zum Spielen und Experimentieren.
Aber wie würdest du sagen, ja, trink mal was, genau. wenn man jetzt so in dieser Losten-Phase ist und nicht weiß, was man machen will und wo man hin will. Wie würdest du jetzt so sagen, rückblickend, auch wo du das so alles ein bisschen durchgemacht hast, wie man damit, oder wie du vielleicht, oder würdest du anders umgehen jetzt damit, mit der Situation rückblickend, oder bist du eigentlich so sehr fein damit, wie das alles gelaufen ist?
Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Ich glaube, ich hätte jetzt auch nichts anders gemacht im Nachhinein, sondern ich habe es einfach laufen lassen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, einfach wirklich auf sich zukommen lassen und wenn man, also ja, es klingt jetzt so blöd, aber wenn es so sein soll, dann glaube ich, passiert es auch. Ja. Weil ich habe nie geplant, jetzt mit Social Media mein Geld zu verdienen oder Influencer zu werden oder Content Creator. Also es war nie wirklich 100% mein Plan. Ich habe es immer irgendwo im Hinterkopf so geträumt und vielleicht hat auch das dazu geführt, dass es dann irgendwann so geworden ist, dass ich irgendwie immer so insgeheim schon so ein bisschen dran geglaubt habe. Aber ich habe es nicht so starr und steif fokussiert. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Key, dass man nicht zu verbissen sein sollte, um irgendwas zu erreichen. Sondern wenn es für einen bestimmt ist, dann tritt es auch ein.
Aber wie glaubst du, schafft man das, dass man eigentlich was will, aber nicht zu verbissen ist? Das ist ja eine Balance, die man irgendwie halten muss, so, ne?
Ja, voll. Also nicht so ungeduldig sein. Wie gesagt, ich dachte echt mit Anfang 20, ey, wenn ich jetzt nicht 5 Millionen Follower schon habe, dann wird das nichts mehr. Dann mit 30 interessiert sich kein Mensch mehr für mich. Das war immer so ein Gedanke von mir. Mit 30 bin ich rum ums Eck. Da will mich niemand mehr sehen. Dachte ich wirklich so. Ich dachte so, mit 20 muss man schon so den Peak erreicht haben. Das ist, was einem so ja auch vermittelt wird.
Ja,
aber dass man ja erst auch mit 30 diese Reife und dieses Alter und die Erfahrungen hat, um irgendwie dann vielleicht auch das alles erst machen zu können, das vergisst man da. Oder das weiß man halt damals da einfach noch nicht.
Ich finde, man ist auch viel, also ich bin jetzt noch keine 30, aber trotzdem, auch wenn ich jetzt so meine letzten Jahre angucke, ich finde, man ist auch viel mehr, oder man lernt einfach mehr so bei sich zu sein und hat dadurch viel mehr so einen Touch dazu, was man eigentlich will, weißt du? Weil ich glaube, auch gerade so nach dem Abi oder generell Anfang 20, man ist ja so lost, man denkt, also man guckt, was machen die anderen, weil ich weiß auch noch, für mich war das, weil ich auch immer das Gefühl hatte, alle anderen wissen, was sie machen wollen. Alle wissen es, außer ich, dachte ich mir immer. Und man guckt so total, okay, krass, was machen die anderen? Ah, okay, die studiert jetzt BWL, sollte ich auch BWL studieren? Ah, okay, die, keine Ahnung, macht jetzt Medizin, okay, sollte ich auch Medizin machen? Oder irgendwie so, also ich finde, man war, oder ich kann es gar nicht verallgemeinern, bei mir war es so. Ich habe so voll geguckt, was machen die anderen? Und war halt gar nicht bei mir. So, was will ich eigentlich? Ja. Und ich habe das Gefühl, das lernt man erst ein bisschen über die Jahre, dass man auch sich zum einen, erstmal, ich glaube, so nach dem Abi sind so die Freunde, von dem man sich dann so ein bisschen mit der Zeit freimachen darf und sollte. Mhm. Dann sind es irgendwann vielleicht auch so ein bisschen die Eltern, ja, von denen man sich freimachen darf, weil auch natürlich da, keine Ahnung, mein Vater ist Arzt zum Beispiel, bei uns war es auch so ganz klar eigentlich, dass wir gefühlt alle Kinder sollten eigentlich Medizin studieren. Mhm. Dann musst du dich davon natürlich irgendwie freimachen oder denkst du auch, okay, ist das jetzt vielleicht das Richtige? Ja. Also muss ich ja immer so freimachen von so ganz vielen Dingen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das lernt man dann halt erst so mit dem Alter, dass man dann irgendwie so mehr so zu sich kommt und irgendwie auch mehr weiß, worauf man Bock hat.
Ja, voll.
Und dann aber natürlich auch schon so dieses ganze Selbstvertrauensthema, so an sich zu glauben.
Ja.
Weil ich finde das echt, das ist mal so ein Spruch gewesen. Ich glaube, das war in so einem Intimissi-Laden, da war ich in Offenburg noch bei der Journalistenschule. Und da bin ich dann so mit meinem Ex-Freund damals irgendwie noch an dem Intimissi-Laden da vorbeigegangen. Da war so ein Spruch, wirklich, der so sinngemäß war, der einzige Unterschied zwischen dir und den anderen ist, dass sie es halt glauben, sie können.
Okay.
Irgendwie so nach dem Motto.
Ja, ja.
Und ich fand das halt voll krass, weil ich mir denke, boah, krass, weil diese Selbstzweifel mir dann doch auch beruflich im Weg stehen, weißt du? Weil irgendwer macht deinen Traumjob, weil er glaubt, er kann.
Ja.
Du machst ihn nicht. Du willst eigentlich, machst du ihn aber nicht, weil du denkst, du kannst aus welchem Grund auch immer nicht, weil du nicht gut genug bist, weil du irgendwas. Und ich glaube, das sind so Sachen, das, was ich zum einen immer voll schade finde, weil ich mir denke, dann hätte man ja vielleicht doch früher anfangen können, weil man früher das vielleicht gewusst hätte.
Mhm.
Aber das vielleicht auch erst lernen muss.
Eben,
und dann ist,
ja,
ist es manchmal erst später.
Voll.
Siehst du dich da aber irgendwo mit diesem auch, dass du an dich glaubst und dass du kennen kannst, dass du das jetzt auch erst gelernt hast quasi?
Also ich glaube, was schon einen großen Unterschied macht, ist so, dass ich immer halt auch schon so ein bisschen diesen Mut hatte, allein schon jetzt zum Beispiel Social Media zu machen. Also ich habe auch Freunde oder Bekannte, die sagen, sie würden voll gerne Social Media machen oder das, aber sie trauen sich nicht und sie haben da irgendwie so Selbstzweifel und irgendwie trauen sich nicht, das hochzuladen und was sagen die anderen und so.
Mhm.
Und das war, glaube ich, bei mir schon immer so, dass es mir relativ egal war.
Ah,
also
ja.
Ich habe auch schon, ja, wie gesagt, damals so mit 15, 16, also in der vulnerabelsten Phase eigentlich, in der man sein kann, habe ich schon so Videos auf YouTube hochgeladen und musste natürlich auch mit den Kommentaren von den Mitschülern und so weiter umgehen, wenn man sowas macht. Also
das hat dich gar nicht gestört.
Doch, klar hat es was mit mir gemacht. Also ich fand es jetzt auch nicht cool, wenn dann irgendwie so blöde Kommentare kamen oder auch dann zu Anfang der Studienzeit, als ich dann wieder mehr YouTube noch gemacht habe. Man fällt halt irgendwie so raus aus dem Raster und dann macht man sich natürlich auch ein bisschen zum Gesprächsthema.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich das immer ganz gut weggesteckt, weil ich wusste, es macht mir Spaß und es bereitet auch anderen Leuten Spaß. Und da war es mir dann egal, was die...
Da warst du dann aber in der Form ja schon sehr bei dir.
Da, was das angeht, ja. Also da hatte ich nie so eine Scheu. Das war, und jetzt auch heute, jetzt habe ich letztens mein erstes Video mit deinem Perücke hochgeladen und keine Ahnung, also das hätte ich mir jetzt gut damals auch nicht unbedingt vorstellen können, aber... Mittlerweile bin ich da wirklich voll bei mir, ja.
Also würdest du sagen, ist dir so egal, was Leute so sagen? Irgendwie über deine...
Also ich habe zum Glück eine sehr wohlwollende und sehr nette und liebe und freundliche Community. Ich glaube, das ist auch was, was mich halt einfach so ein bisschen stärkt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt so sehr viele Kritiker hat und sehr viele Hate-Kommentare auch. Von daher bin ich da schon gesegnet. Aber so an sich, ja, ich lese natürlich auch die, wenn mal negative Kommentare kommen, die lese ich auch und denke mir dann so, warum schreibt er das jetzt so? Aber ich vergesse das dann auch wieder und lese dann die lieben Kommentare und denke wieder so, ja genau, deswegen mache ich es.
Mhm. Hast du bei Freunden da irgendwie so auch was gemerkt, so von wegen, dass Leute, oder das, es gibt es ja auch leider, ne, dass man bei Freunden auch manchmal merkt, boah, die supporten das jetzt irgendwie nicht so sehr und da gibt es mal so einen komischen Kommentar, andere sind voll supportive. Hast du da irgendwie auch so Erfahrungen mit sowas gemacht?
Also ich sag mal so, meine engsten Freunde, die ich ja auch wirklich schon seit 20 oder noch mehr Jahren kenne, die sind ja so mit mir aufgewachsen und die kannten mich schon immer so und die wussten auch immer schon, dass das so meine Leidenschaft ist und deswegen waren die auch und sind es auch bis heute immer sehr supportive und teilen auch immer die Videos und liken die und kommentieren und so und da bin ich schon gesegnet, dass so diese engsten Freunde wirklich da einfach dahinter einem stehen, ja. Mhm.
Also sprich, du hast damit keine Erfahrung gemacht oder ist das dann im...
Also jetzt wirklich so bei meinen echten Freunden, wo ich sage, das sind wirklich echte Freunde, bei denen nicht, nee.
Also im Bekanntenkreis so.
Klar, es gibt auch Freunde, mit denen man nicht so eng ist und aber auf...
Nee, weil ich das zum Beispiel auch, also weil ich das schon einfach so krass merke, auch wenn man sich dafür entscheidet, so ein bisschen unkonventionelleren Weg zu gehen, dass man einfach Leute braucht, die das unterstützen und die da dich auch pushen, weil man selber manchmal auch einfach dann in so Löchern ist und sich denkt, boah, fuck, was mache ich hier gerade eigentlich? Und dann brauchst du Leute, die sagen, ey, mach das und das ist cool. Und wenn man dann auch noch so Freunde hat, und ich finde, es gibt schon manchmal, aber klar, an dem Punkt bin ich dann selber auch einfach manchmal gefragt, sind das gerade die Freunde, die ich will?
Genau.
die dann schon eher so sagen, so ja, aber keine Ahnung, ist ja schon irgendwie ein bisschen unangenehm. Oder ich weiß, es halt irgendwas sagen, wo du dann denkst, boah, das brauche ich einfach gerade nicht.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, weil ich das eben, wie gesagt, auch gerade so bei mir einfach merke, dass man denkt, okay, ich habe dann auch eher gar nicht mehr so Lust, mich dann dieser Freundin gerade auszusetzen, weil es mich halt runterzieht und mich nicht pusht. Und
ja, voll, da merkt man dann die Unterschiede.
Auf lange Sicht wäre das dann wahrscheinlich was, wo man dann irgendwie sagt, boah, das cuttet man dann halt irgendwie. Und das wollte ich einfach nur wissen, ob das quasi bei dir so, ob das da so, dass du so gemerkt hast, das irgendwie bringt mich jetzt nicht weiter. Es ist jetzt nicht die Aufgabe davon, dich weiterzubringen, aber dich zu unterstützen, so weißt du?
Ja, aber ich finde, das zeigt sich dadurch dann auch einfach. Also was sind dann halt wirklich die wahren Freunde, die hinter einem stehen, egal was man macht. Die halt vielleicht nicht, die anderen, ja.
Cool. Wir hatten ja auch so ein bisschen über so Work-Life-Balance gesprochen, weil wir ja auch an einem Samstag telefoniert haben. Guck mal, da habe ich an einem Samstag.
Kann man ja auch mal erwähnen.
An einem Samstag. Wie machst du das? Weil auch gerade Social Media, das ist ja nichts, wo man irgendwie eine Tür schließen kann.
Kein 9-to-5-Job, nein, definitiv nicht. Also ich würde sagen, ich arbeite dann, wenn ich Lust habe, also wie es mir gerade so reinpasst, wie es mir geht. Wenn ich ein Video drehe, dann ist es ja Arbeit und dann kann ich das nur machen, wenn ich irgendwie gerade in der Mut dafür bin und nicht, weil jetzt gerade es 9 Uhr geschlagen hat. So. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, habe ich eine ganz gute Work-Life-Balance und ich habe immer ganz gut im Gefühl, was brauche ich jetzt gerade. Also brauche ich jetzt eher Ruhe und will jetzt Entspannung und vieles fließt ja auch ineinander. Also ich liege dann am See und beantworte E-Mails. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann wirklich so strikt das trenne und sage, okay, jetzt mache ich nur 5 Stunden Me-Time und dann wieder 5 Stunden Arbeit, sondern das vermischt sich ganz gut, aber für mich funktioniert das auch sehr gut so.
Mhm.
Ja.
Also du hast es dann quasi nicht, dass man irgendwie auch mal sagt, zum Beispiel, das ist auch was ich irgendwie gerade so für mich entdeckt, dass ich mich abends bei Insta und so auslogge.
Oh Gott, nee.
Nee.
Ich habe mich, glaube ich, noch nie ausgeloggt.
Wirklich? Ja, weil nicht, ich irgendwie zurzeit voll merke, weil es einfach so, ich weiß gar nicht, aber es vielleicht, ich finde, mich stresst es ultra, also diese ganzen Eindrücke so die ganze Zeit.
Ja.
Und dann, also habe ich die letzten 3 Abende gemacht.
Mhm.
Also es ist neu. Es ist eine neue Entwicklung in meinem Leben. Aber ich
mache ich schon seit Monaten.
Es ist eine neue Entwicklung bei mir, weil es mich einfach irgendwie stresst.
Okay.
Und ich dann mich wirklich die letzten Abende halt ausgelockt habe, irgendwie ab 18 Uhr. Und es ist natürlich auch komisch, weil man natürlich, da habe ich mit Max Giesing auch so lange drüber geredet, weil natürlich dann die Social-Media-Sucht auch immer krass kickt. Also weil dann der Daumen natürlich halt immer so so die App sucht und wir denken so, fuck. Und deshalb voll, aber ich merke irgendwie, dass es einfach so mir so ein bisschen Ruhe gibt. So. Aber und vor allem, wenn man, und ich mache es ja noch nicht mal hauptberuflich gerade.
Also ich logge mich nie aus bei Instagram und auch nicht bei anderen Apps. Die sind eigentlich immer so Teil meines Lebens. Die begleiten mich eigentlich so die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Und wenn ich sie halt dann gerade nicht beruflich nutze, dann halt privat. Dann scrolle ich halt privat durch TikTok und schaue mir Videos an. So. Da kann ich eigentlich schon ganz gut unterscheiden. So. Also ich bin dann nicht die ganze Zeit, nur weil ich jetzt am Handy bin, nicht die ganze Zeit irgendwie am Arbeiten, sondern ich kann es auch nutzen, um einfach zu chillen, aber klar habe ich auch irgendwie dann Momente, wo ich dann mir denke, so, okay, jetzt brauche ich mal kurz eine Handypause und dann schaue ich mal kurz nur eine Serie für 10 Minuten.
Ja, fair, voll. Ja. Spannend. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, weiß auch nicht, warum es bei mir gerade irgendwie so mich stresst.
Aber das sind ja auch manchmal einfach Phasen.
Phasen, ja.
Ja, das kann ja auch wieder vorbeigehen.
Auf jeden Fall.
Ich habe auch Freunde, die haben sich Instagram irgendwie gelöscht oder irgendwie vom Handy geschmissen. Ja, und 2 Monate später haben sie es wieder. So, also manchmal ist das halt einfach so. Aber ich hatte bisher noch nicht diesen Drang.
Wenn du jetzt einfach mal so rückblickend so ein bisschen auf so deine Findungsphase beruflich blickst, würdest du sagen, gibt es da irgendwie so eine, wie will man das nennen, eine Philosophie, ein Lebensmotto, irgendwas, was dich, glaubst du, dahin gebracht hast oder nachdem du so ein bisschen lebst?
Ja, also ich würde definitiv sagen, zum einen schon an seine Wünsche und Träume glauben, weil das war bei mir definitiv, denke ich mal, ausschlaggebend, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, weil wenn ich irgendwann gesagt hätte, so, boah, nee, das wird eh nichts, dann hätte ich das vielleicht jetzt auch nicht erreicht. So. Und dann immer halt irgendwie dranbleiben, Geduld haben und nicht alles sofort wollen. Manchmal brauchen Dinge einfach ein bisschen Zeit. Und
was, wenn man denkt, man hat keine Träume und keine Wünsche?
Ist auch okay.
Also, glaubst du, es gibt, dass so Leute so gar nichts...
Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder insgeheim davon träumt, irgendwie, Olympiasieger zu werden oder Profi-Springreiter oder Influencer. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die wollen einfach eine Familie gründen, glücklich sein, gesund sein. Will ich ja auch, definitiv. Aber die jetzt vielleicht nicht solche...
Die das Glück nicht über den Beruf definieren sollen.
Ja,
ne?
Ja, ja, genau. Ja. Sondern die, denen ihr Ziel halt, jeder hat ja andere Ziele. Denen ihr Ziel ist halt dann irgendwie ein Kind, zwei Kinder zu haben, ein Haus zu haben, whatever.
Würdest du sagen, du definierst so deine breite Zufriedenheit über deinen Beruf?
Würde ich schon sagen. Also wie gesagt, es ist ja bei mir nicht nur der Beruf. Ich habe das Gefühl, es ist so meine Leidenschaft und mein Beruf in einem. Mhm. Also, weil sonst hätte ich ja auch, also ich konnte mir jetzt nie vorstellen, dass jetzt nur ein Beruf mich komplett erfüllt und mich 100% glücklich macht. Wenn es jetzt nicht meine Leidenschaft und mein Hobby auch wäre so gleichzeitig. Deswegen, aber jetzt, so das, was ich jetzt habe, ist definitiv das, was mich 100% erfüllt und glücklich macht, ja.
Voll. Aber ich glaube, es ist auch eine Balance, weil ich nämlich auch sagen würde, dass so mein, ich, was nicht gut ist, aber ich auch so mein, oder viel von meinem persönlichen Glück von meinem Beruf abhängig mache.
Ja. Ja, das ist auch schon, kann auch gefährlich sein, ja, voll. Definitiv.
Und dann
ja.
finde ich es auch immer so faszinierend, so wie Leute, also ich beneide das total, wie Menschen auch dann einfach so genügsam sind mit dem, was sie haben und dann sich aber auch eher so als Privatperson da so das Glück auch so.
Ja,
und das ist auch auf jeden Fall was, woran ich arbeiten sollte, weil ich so voll, also bei mir ist es so dieses berufliche Thema schon wirklich so überpräsent.
Ja. Ja.
Und das ist so das und dann kommt... Alles der Rest zum Beispiel, ich bin auch so gar niemand, also ich will mal eine Familie haben und ja, so safe ja. und klar, ich will auch heiraten, aber ich merke es auch total, ich habe vor kurzem auch mit einem Freund drüber geredet, irgendwie, ich male mir das zum Beispiel gar nicht aus. Mhm. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie meine Hochzeit sein wird. Ich habe keine Ahnung, was ich für einen Ring will. Ich habe keine Ahnung,
wie meine Kinder heißen sollen.
Ich habe keine Ahnung, wie meine, genau. So vor kurzem, hast du eigentlich eine Kinderhaus? So, nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie meine Kinder heißen sollen. Ich weiß nicht, wo ich privat was irgendwas, also ich weiß, so ich will das haben, aber ich male mir das gar nicht aus, sondern bei mir ist wirklich so Hauptthema ist so Beruf.
Ja.
Und wenn das irgendwie nicht passt, dann merke ich das so, dann geht es auch auf mein komplettes Privatleben, dann da haben schon wirklich Beziehungen drin. Also ich würde sagen auch wirklich, ich hatte bisher zwei Beziehungen und ich würde sagen, dieses Thema beruflich lost sein, hat so diese zwei Beziehungen auch echt nicht kaputt gemacht, aber die haben da wirklich auch maßgeblich drunter gelitten, weil mich das so einnimmt.
Ja, ja, krass. Ja, aber das ist halt auch, also zum einen ist es bei jedem natürlich irgendwie anders und individuell und klar kann man dann irgendwie schauen, dass man sein Glücklichsein irgendwie auch ein bisschen auf andere Bereiche verlagert, um halt nicht, wie du schon sagst, dann irgendwie so voll abzustürzen, wenn das halt dann irgendwie nicht klappt oder wenn es halt dann gerade nicht so läuft. Das wäre, glaube ich, schon wichtig, aber so, wenn das halt einfach deine Leidenschaft ist, dann würde ich jetzt auch nicht versuchen, das so künstlich klein zu halten oder zu sagen so, nein, das darf jetzt nicht mein Glück definieren. Ja. Wenn ich das glücklich mache, dann hey,
voll.
Dann hast du am Ende eine Familie und bist unglücklich. Was bringt dir das?
Ja, ja,
weißt
ja,
du, dann
total.
Lieber glücklich so Single und irgendwie ohne Kinder als andersrum.
Ja, da musst du halt so eine Balance halt hinbekommen, ne? Dass man auch so irgendwie privat sich so denkt, okay, wenn mir mein Beruf, und das kann ja immer passieren, wenn dein Beruf genommen wird,
voll.
Wer bin ich dann?
Ja.
Und was macht mich dann glücklich?
Ja, voll.
Und klar, eine Familie kann dir auch genommen werden, Mann kann dir genommen werden, aber das ist jetzt ein großes Thema, aber das finde ich sowieso halt irgendwie spannend, wie man sich halt von nichts so diesem, weil ich glaube nämlich mit diesem Beruf, den ich gerade gemeint habe, dass davon mein Glück abhängig ist, wenn man das Glück von etwas im Außen abhängig macht, dann das ist ja scheiße. Und wie man dann lernen kann, auch sich so privat, wer man so als eigenständiger Mensch ist. Ja. Gibt es da so Themen, die du so für dich machst, die so nur für dich sind und die dich so ganz privat nur so glücklich machen?
Ich glaube, da muss ich auch noch viel lernen. Mhm. Also ich glaube, an dem Punkt bin ich auch noch lange nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal 10 Jährchen dauert. jetzt erstmal die ersten 10, dann kommen dann die nächsten 10. und da muss ich, glaube ich, auch noch viel lernen.
Mhm. Das ist ja echt eine Balance einfach, ne? Diese Balance zu lernen.
Also zum Beispiel, was mich jetzt so noch glücklich macht oder was ich auch schon vorher gemacht habe, ist Singen. Also ich habe immer schon super viel gesungen, habe auch immer schon so bei irgendwelchen kleinen Casting-Sachen und so mitgemacht. Das ist was zum Beispiel jetzt voll in den Hintergrund gerade gerückt ist, weil ich irgendwie jetzt da gerade gar nicht mehr so die Zeit und Muße dafür habe. Aber was auch von mir vorstellen kann, wiederkommt so, was mich zum Beispiel halt schon so irgendwie glücklich macht, erfüllt und irgendwie so schön ist. Aber jetzt auch, wie du sagst, also ich habe jetzt auch noch keine Gedanken, dass ich sage, okay, ich will jetzt in 10 Jahren eine Familie haben oder Kinder oder verheiratet sein. So gar nicht. Mhm. Gar nicht. Aber
Aber ist vielleicht auch okay.
Ja, voll.
Dass
voll.
So der Fokus auch einfach mal ein anderer sein
ja,
darf.
Voll. Also, das war jetzt ja erstmal ein Riesen-Step, ein Riesen-Milestone, den ich jetzt gerade erstmal habe. Ich muss jetzt nicht schon den Plan für die nächsten 10 Jahre haben. Was hätte ich denn, als ich 20 war, hätte ich ja niemals gedacht, dass ich jetzt mit 30 hier bin.
Ja.
Niemals. Also es kann sich so viel ändern in so ein paar Jahren.
Ja.
Also du kannst das eh nicht vorhersehen.
Ja.
Ja.
So, aber dann da vielleicht auch so eine gewisse Akzeptanz, ne, dass man das auch alles
dass man nicht
so,
alles kontrollieren kann.
Dass nicht, genau, auch, ich wollte genau den langen Satz gerade sagen. Ja, dass man das nicht alles kontrollieren kann.
Nee, ist so.
Und dass man das, dass Let das halt go. Irgendwie so kommt.
Ja, voll.
Und dass das alles so kommt, wie es kommen
soll.
Ich habe
am Anfang auch immer gesagt, als mich Leute interviewt haben, so die ersten Monate, als ich Instagram gemacht habe und das so langsam anfing, haben mich mal Leute gefragt, ja, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn dahin? Was ist denn in einem Jahr und so? Und ich habe mir gesagt so, mal schauen. Ich lasse es einfach laufen. Ich habe keine ambitionierten Ziele. Ich sage nicht, ich will bis da und da 100.000 Follower haben. Ich will bis da und da damit so und so viel verdient haben. Nö, ich lasse es einfach laufen. Ich lasse es auf mich zukommen. Und ich bin froh und happy über alles, was kommt.
Das ist sehr beneidenswert.
Ja.
Dass du das so kannst.
Ja.
Das habe ich echt gar nicht. Da würdest du sagen, das hat man einfach oder hat man nicht? Oder kann man das lernen?
Ich glaube, es ist schon so ein bisschen eine Typsache.
Ich habe das wirklich gar nicht.
Ja, aber es ist ja bei jedem anders. Dafür habe ich andere negative oder Eigenschaften, die vielleicht nicht so cool sind, die ich mir wünschen würde, die du hast. Also das ist ja wirklich jeder anders.
Ja.
Und man kann auch nur bis zu einem gewissen Grad sich immer verändern.
Ja, voll. Ich muss sagen, ich finde es echt voll beängstigend, wenn man nicht weiß, wie es so weitergeht. Aber naja.
Es kommt immer
es kommt, wie es kommen
irgendwie,
soll.
Genau.
Alles kommt, wie es kommen soll. Ja, das rede ich mir auch immer ein. Und weil sich dieser Spaß hier nicht von alleine finanziert, folgt jetzt die Werbung. So, liebe Leute, heute möchte ich euch die Dating-App Hinge vorstellen. Und wie ihr ja inzwischen wissen solltet, führe ich sehr gerne Deep Talk. Aber das mache ich natürlich nicht nur mit meinen Gästen bei Unter uns gesagt, sondern mache da natürlich auch von meinen Freunden keinen Halt. Und mich interessiert brennend, hey, wo stehen die gerade emotional? Was geht ab? Was bewegt die? Und da spielt natürlich auch das Dating-Leben eine große Rolle. Ich habe auch die ein oder andere Freundin, die sich natürlich im Online-Dating-Game auch schon ausprobiert hat. Da waren aber leider oft auch Themen wie Ghosting, oberflächliche Gespräche und irgendwie unangenehme Treffen Teil des Ganzen. Das ist bei Hinge aber anders. Da gibt es nämlich so kleine Icebreaker. Man kann dann zum Beispiel einstellen, so sieht mein perfekter Sonntag aus oder das ist meine irrationale Angst. Und dadurch kriegst du einfach schon direkt ein viel besseres Gefühl für dein Gegenüber. Du kannst ihn einfach besser einschätzen, so nach dem Motto, ist der lustig, ist der tiefgründig, wonach sucht er? Und es ist der perfekte Aufhänger, um ein Gespräch zu starten und um dich dann natürlich auch schließlich im echten Leben zu treffen. Also, falls ihr noch auf der Suche nach einem romantischen Sommer sein sollte, dann probiert es doch mal bei Hinge. Okay, lieber Sandro, wir haben hier noch eine zweite Kategorie.
Okay.
Und zwar die Staffellauf-Kategorie. Und zwar die Staffellauf-Kategorie, bei der wir die verschiedenen Podcast-Folgen miteinander verbinden.
Ah ja.
Und der vorherige Gast überlegt sich dann eine Frage für den aktuellen Gast und du wiederum überlegst eine Frage für den nächsten Gast.
Mhm.
Ich habe dir schon erzählt, wir hatten letzte Woche den Content-Creator Paolo Muck hier zu Gast.
Ja.
Und da ging es auch ganz viel um seinen Werdegang. Er ist ja auch war beim Radio, hat Volo gemacht und so weiter und haben aber auch dann viel über so persönliche Charaktereigenschaften gesprochen, weil er sehr introvertiert ist und da haben wir ein bisschen drüber geredet, ob ihm das so im Weg steht und so weiter. Auch eine sehr coole Folge. Also anhören, Leute, falls ihr noch nicht angehört habt. Und genau, bei Paul haben wir tatsächlich zwei Fragen im Angebot.
Wow.
Ich fände es sogar cool, wenn du beide beantwortest.
Ja. Schauen wir mal.
Und zwar, wer war die Person, die dich das letzte Mal so richtig enttäuscht hat?
Oh Gott.
Gibt's da jemanden?
Oh wow, geil.
Um ihn so richtig oberflächlich rauszubringen.
Ja, genau, mal eben noch kurz so ein kleines oberflächliche Frage. Was ist die andere Frage?
Was wärst du geworden, wenn du nicht das machen würdest, was du machst?
Ah, und zwar, okay.
Aber da finde ich tatsächlich eher auf einem anderen Gebiet so, weil klar, ich finde dann neigt man dazu sagen, ja, dann wärst du halt noch beim Fernsehen.
Ja.
Aber jetzt mal ganz was anderes.
Ganz was anderes. Ich würde dann eher die zweite Frage nehmen, wenn es in Ordnung ist.
Aber gibt es jemanden, der dich enttäuscht hat vor kurzem und du willst einfach nicht erzählen, oder?
Ich glaube,
wahrscheinlich.
Dass, es gibt immer Leute, die einen enttäuschen, aber das behalte ich für mich.
Das respektiere ich. Okay, was wärst du geworden?
Was wäre ich geworden? Also du sagst was ganz anderes. Also Schauspieler zählt jetzt auch nicht, weil das ist ja fast schon so wieder ein bisschen
ja,
in die gleiche Richtung.
Ja, ich würde gerne mal so was ganz anderes. Ich würde gerne wissen, ob du ein Archäologe geworden wärst.
Also. Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich glaube irgendwas im Wasser vielleicht.
Okay.
Vielleicht so, ich überlege gerade, ich bin noch nie in meinem Leben getaucht, aber ich sage jetzt einfach mal so Profi-Taucher, Meeresforscher.
Magst du das Wasser?
Ja.
Bist du ein Sternzeichen?
Ich bin Wassermann. Das ist zwar eigentlich ein Luftsternzeichen, aber hey.
Ist es?
Ja, Wassermann ist Luft. Ich weiß, macht keinen Sinn, aber es ist
bist
so.
Du ein Sternzeichen?
Ich bin ein Sternzeichen-Wassermann.
Ja, aber bist du involviert? Also
ach so, in Sternzeichen allgemein. So? Ja, voll. Also ich das finde es schon interessant, doch.
Weißt du, was meine neueste Erkenntnis bei Sternzeichen war, was ich total spannend fand? Das war, ich habe mir vor kurzem von Amber Chamberlain den, wie heißt der, What Goes Podcast oder so, mit Kendall Jenner angehört.
Ja.
Großer Kendall Jenner-Fan.
Okay.
Sie ist Skorpion. Aha. Und dann hatte sie erzählt, dass immer, wenn sie so irgendwie gestresst ist oder so, dass sie dann am liebsten oder dass sie am meisten entspannt, oder ich weiß Wortwahl nicht, keine Ahnung, aber so habe ich es verstanden, dass sie dann am meisten entspannt, wenn sie so an einem See ist und wenn sie dann baden ist oder duschen ist oder irgendwie so im Wasser halt ist. Ja? Und dann irgendwie hatte ich den Gedanken, weil ich bin auch hier großer gemischtes Hack-Fan, Tommy Schmidt, der hat auch mal erzählt, hat mich daran erinnert, da ging es, glaube ich, um eine Schreibblockade. Wenn er nicht mehr wusste damals, als er noch Autor war für Fernsehsendungen, wenn er nicht weiß, was er schreiben soll, dann geht er duschen, hat er mal gesagt. Weil er dann wieder kreativ ist.
Okay.
Dann, ein sehr guter Freund von mir, ist auch Wassermann.
Ja.
Der hat auch eine ganze irgendeinen Fimmel mit Schwimmen gehen und keine Ahnung was. Und dachte mir so, Alter, ist das so ein Ding, dass du diese Wasserzeichen, okay, aber du bist schon ein Luftzeichen, aber ich dachte mir, dass diese Wasserzeichen, irgendwas mit Wasser, dass die wirklich irgendwie entspannen mit Wasser.
Ja.
Und zum Beispiel, ich bin Stier, ich habe das gar nicht mit Wasser. Okay. Früher war ich schon so was, aber inzwischen, mich zieht so Wasser überhaupt nicht an in dem Sinn. Ja. Finde ich nass. Ich bin eher so. Ich dusche auch ehrlicherweise nicht so
ich
gerne.
Auch nicht. Wasch mich halt nur trocken eigentlich. So.
Also ich dusche, aber es ist echt nichts, was ich genieße.
Okay.
Ehrlich, weißt du, es gibt auch so Leute, die duschen so richtig gerne. Ja, und mein guter Freund, dann duscht schon lange. Ich so, boah, nee, das ist so eine Sache, das muss ich machen, aber ich genieße es nicht. Weißt du?
Ja.
Und ich bin zum Beispiel eher so, weil ich bin Stier, ich meine, ich bin Erdzeichen.
Ja.
Glaube ich. Und zum Beispiel bei mir ist es wirklich so, auch ganz komisch, ich fühle mich total hingezogen zu Böden und zur Natur. Also ich entspanne. Yeah. Also für mich so, also wenn ich gestresst bin zum Beispiel auch, dann habe ich ein ganz komisches Bedürfnis, mich auf den Boden zu legen.
Okay.
Auch früher nach der Schule, ich bin nach Hause gekommen, habe mich auf den Boden gelegt.
Yeah.
Oder
zum Abstand von der Schule.
Oder vor zwei Wochen oder so, wenn dann irgendwie stressige Sachen war.
Yeah.
Ich bin dann wirklich im Büro, ich bin dann in einen anderen Raum gegangen, in so einen Spindraum. Habe mich auf den Boden gelegt.
Also wenn man mal irgendwo bei dir hier reinkommt,
wenn ich auf den Boden liege,
dann ist keine Panik.
Genau, mir geht es dann gut.
Ja,
mir geht es dann besser, weil ich mich dann geerdet fühle. Oder auch so in der Natur mit so einfach auf einer Wiese zu liegen oder so barfuß, es klingt total
komisch,
aber so barfuß dann auf so einer Wiese zu sein und dann so mich hinzulegen. So Böden, Natur.
Ja, dann scheint die Theorie ja wirklich zu stimmen.
Ich glaube, ich bin da was auf der Spur. Das ist wahrscheinlich, das kommt gar nicht von mir wahrscheinlich, aber.
Also ich fühle mich schon immer zum Wasser hingezogen.
Krass.
Ich bin schon immer gern geschwommen. Ich liege auch heute noch jeden zweiten Tag am See. Ich war auch gestern am See. Ich gehe auch morgen wieder an See. Also ich liebe See.
Da fühlt sich dann frischer
Element.
Im Kopf.
Ja, es ist einfach ruhig. Es ist irgendwie, ich gucke gern aufs Wasser. Ich bin gern im Wasser. Ich schwimme gern. Ich gehe auch ins Schwimmbad gerne. Das ist schon immer irgendwie.
Ich glaube, da ist wirklich was dran an dieser Theorie.
Auch. Ja.
Spannend.
Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Weil was du machen würdest, wenn du nicht das machen würdest,
genau,
was du tun würdest. Du wärst Taucher.
Mensch.
Meeresmensch.
Ich glaube, irgendwas mit Wasser, könnte ich mir vorstellen.
Cool. Oder Schwimmlehrer, Bademeister, sowas.
Das fände ich ein bisschen langweilig, glaube ich. Oh. Bademeister nur da sitzen und den Leuten zugucken beim Schwimmen. Ich will schon lieber im Wasser sein.
Ah ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Cool. Ich glaube, haben schon wieder ein bisschen länger geredet. Ich wäre dann durch, außer du hast noch irgendwelche
Muss ich jetzt auch noch eine Frage stellen für meinen nächsten Gast?
Ach stimmt, mein Gott.
Siehst du mal, gut, dass ich deinen Podcast so gut kenne.
Alter, ich hab Schlafmangel. Ja.
Okay, ich weiß ja schon, wer der nächste Gast ist.
Ja, das heißt, mir rausgerutscht.
Deswegen, dann habe ich eine Frage.
Okay.
Wenn nicht München, in welcher Stadt würdest du wohnen?
Okay, cool.
Sagen, das, glaube ich, passt ganz gut.
Das passt wirklich ganz gut. Ich bin sehr gespannt, ob es da überhaupt eine Stadt gibt.
Ja.
Cool. Lieber Sandro, danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich hoffe, es war eine gute erste Podcast-Erfahrung.
Guter Einstieg, ja.
Ja, sehr schön. Cool. Dann bis bald. War cool, dass du hier warst und wir hören uns.
Yes, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
So, liebe Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und im besten Fall konntet ihr vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen. Was ich zu diesem Thema auch nochmal sagen wollte, ich glaube, ich habe nämlich gerade das Buch Der Alchemist gelesen und ich glaube, da war auch dieser Satz drin, weil ich glaube, viele Leute, und so ging es auch mir oder so geht es mir auch zum Teil immer noch, dass ich denke, wenn ich ein Problem habe oder irgendwie eine Suche habe, ob das jetzt privat oder beruflich ist, dass ich denke, ich kann mich da gedanklich zum Ziel hindenken. Dass ich mir denke, okay, ich setze mich jetzt hin in meinem Zimmer, bewege mich nicht, bleibe auf der Stelle und denke mich zum Ziel. Das ist aber auch jetzt, wenn man rückblickend mal guckt, einfach absoluter Quatsch. Und ich glaube wirklich, dass man gerade auch beruflich, dass man da eher seinen Weg findet, wenn man einfach ausprobiert, wenn man handelt, wenn man, wie man so schön sagt, ins Tun kommt.
Und dann findet man diesen Weg, dann geht man diesen Weg, weil sich dann aktiv auf diesem Weg neue Türen öffnen, weil man dann irgendwie neue Erfahrungen sammelt, weil man dann neue Gedanken hat, die man davor gar nicht haben konnte und entsprechend sich auch gar nicht im Vorhinein dahin denken konnte, wo man eventuell vielleicht mal rauskommt. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, weil ich glaube, viel passiert einfach auf dem Weg. Es ist wichtig, dass wir ausprobieren, es ist wichtig, dass wir handeln, es ist wichtig, dass wir Dinge tun, Dinge erleben und dann ergibt sich der Weg und man kann sich da, glaube ich, nicht hindenken. Und das sage ich auch mir, weil ich das auch tue. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob ich es in der Folge auch gesagt habe, aber auch so dieses Gefühl zu denken, man muss jetzt wissen, was man in 10 Jahren machen möchte, so nein. Mach das oder handel da, wo du dich gerade halt hingezogen fühlst, was dich gerade interessiert, aus welchem Grund auch immer, weil das dann vielleicht auch einfach so ein Wegweiser ist oder so ein Zeichen ist und von da ergibt sich dann wieder irgendwas anderes und ja, einfach diesen Weg gehen, ihn aktiv gehen und ihn nicht nur versuchen zu denken. Und ja, das sind meine Wisdom Words of Tuesday. Genau. Ansonsten natürlich hoffe ich, dass ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet. Hier gibt's jeden Dienstag eine neue Folge von Unter uns gesagt. Bis dahin würde ich mich natürlich auch freuen, falls ihr diesen Podcast abonnieren möchtet, falls ihr ihn bewerten möchtet, uns vielleicht bei Instagram oder bei TikTok folgen möchtet, @unter_uns_gesagt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ja, bleibt gesund, ist irgendwie voll fresh geworden. Zieht euch warm an. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss.